Paul Wolfowitz heißt der neue Mann auf dem Chefposten der Weltbank. Er war Vizeverteidigungsminister der USA und gilt als Architekt des Irakkrieges, neokonservativer Intellektueller und Hardliner der US-Regierung. Die Weltbank ist die größte und wichtigste entwicklungspolitische Institution. Wie passen diese beiden nun zusammen, mag man sich fragen. Genau, gar nicht. Doch die Praxis der Weltbank hat genauso wenig gemein mit ihrer eigentlichen Aufgabe, die Armut in aller Welt zu lindern. Zwar werden Kredite an Entwicklungsländer vergeben, diese jedoch werden durch die Zinslast und wirtschaftsliberale Auflagen noch mehr erdrückt. Dadurch profitieren die reichen Industrieländer, die ihre Kredite zudem auch noch auf eine undemokratische Art und Weise an teilweise diktatorische Regimes vergaben. Bei dieser Praxis wundert man sich also nicht, dass ein Handlanger Bushs an die Spitze der Weltbank kommt. Wie es um dieselbe steht und wie überhaupt jemand an die Spitze kommt, der vom überwiegenden Teil der Welt klar abgelehnt wird, das schildert Daniela Setton von WEED, einer Nichtregierungsorganisation, die sich mit Weltwirtschaft, Ökologie und Entwicklung befasst.
Dieses Verfahren, das wir jetzt haben sehen können, das zur Wahl von Wolfowitz führte, geht zurück eigentlich auf die Nachkriegsordnung sozusagen oder die Verhandlungen zur Nachkriegsordnung, wo ja USA und Großbritannien damals noch sozusagen die beiden Institutionen erschaffen haben. Und da hat man sich geeinigt, dass traditionell die Europäer den IWF-Chefposten stellen dürfen und die Amerikaner den Chefposten der Weltbank. Und da sich die weltwirtschaftlichen sonstigen Verhältnisse ja seitdem sehr massiv geändert haben, die Weltbank sich selber in ihrem Mandat massiv verändert hat, ist dieses Verfahren, das jetzt im Grunde dazu geführt hat, dass Präsident Bush der Einzige war, der gesagt hat, wer den Chefposten der Weltbank stellen darf, ist untragbar. Und gemessen an dem Anspruch, den die Weltbank ja hat, nämlich demokratisch zu sein, rechenschaftspflichtig zu sein, ist das vollkommen unangemessen. Das ist allerdings nicht nur ein Problem der Amerikaner, also der amerikanischen Regierung, sondern die Europäer haben ja letztes Jahr selber darauf bestanden, den IWF-Chefposten weiterhin zu besetzen, indem sie nach Köhler den Herr Rato bestimmt haben. Und was interessant ist an diesem Verfahren jetzt, was Wolfowitz betrifft, er war ja sehr umstritten. Und was die Europäer durchgesetzt haben, was natürlich auch über grundsätzlich die Machtverhältnisse und das Demokratiedefizit in der Global Governance hinweist, sie haben durchgesetzt gegen Wolfowitz, also sozusagen als Faustpfand gegen Wolfowitz, dass Pascal Lamy Chef der WTO wird.
Paul Wolfowitz hat jetzt einen Ruf als neokonservativer Hardliner der US-Regierung ohne einen Bezug zur Entwicklungshilfe. Mhm. Nun gibt es Stimmen, die meinen, dass das nicht unbedingt ein Nachteil sein muss. Sein Vorgänger, der Herr James Wolfensohn, ist auch nur in Anführungsstrichen Investmentbanker und soll sich in seiner Amtszeit bewährt haben. Warum sind Sie da Wolfowitz trotzdem gegenüber recht skeptisch?
Weil Herr Wolfowitz aus einem ganz entscheidenden Grund untragbar ist für eine solche die wichtigste Entwicklungsorganisation, die es ja gibt auf der Welt, weil er einfach hoch umstritten ist und weil er eine ganz zentrale Rolle in einem hoch umstrittenen Krieg hatte, nämlich im Irakkrieg. Er ist der zentrale Propagandeur gewesen, er ist vor allem ein erklärter Unilateralist gewesen. Er hat ja diesen Krieg durchgesetzt mit der US-Regierung gegen jegliches Völkerrecht oder an jedem Völkerrecht vorbei. Und das ist ein ganz entscheidendes Kriterium, warum er ausscheidet und warum man auch davon ausgehen muss, dass er sich nicht wie ein Fähnlein im Wind plötzlich wendet und dreht und die Armutsbekämpfung für sich entdeckt hat. Es geht nicht darum, ob er persönlich daran einen großen Vorteil hat, nur wenn man die Geschichte des Mannes und auch die Karriere, die dieser Mann in der US-Administration gemacht hat, sich anschaut, weiß man ganz klar, er will die Interessen der Amerikaner vorantreiben. Und die Weltbank ist ja nun nicht das Instrument oder die sozusagen neutrale Institution, die im Interesse der Armen der Welt arbeitet, wie sie sich selber darstellt, sondern die Weltbank wird nach wie vor dominiert von den Industrieländern und ganz speziell von den USA. Und die Weltbank ist auch sehr geschickt darin, sozusagen die Interessen von vielen Industrieländern zu verfolgen. Und gerade jetzt muss man sehr skeptisch sein, was die Rolle der Weltbank im Nahen und Mittleren Osten sein wird. Wolfowitz wird ganz bestimmt versuchen, die Rolle der Weltbank im Irak zu stärken. Das heißt also, das ist ja das, was er als Präsident, er hat ja jetzt nicht so allumfassend Macht in der Weltbank. Er hat auch nur eine gewisse Macht. Das ist ein sehr großer Apparat. Es gibt die Anteilsankner, die Gläubigerländer sozusagen, also die Industrieländer, auch Europa, die auch was zu sagen haben. Er kann dann nicht einfach so agieren, wie er das möchte. Aber er kann als Präsident, und das ist ganz entscheidend, hat er das Recht, dem Exekutivdirektorium Vorschläge für Kreditvergabe an bestimmte Länder vorzulegen. Damit verfügt er über ein sehr effektives Machtmittel, neben einigen anderen.
Sie haben es ja schon gesagt, Sie befürchten, dass sich seine Arbeit jetzt auf die Interessen der USA fokussieren wird, ja, und im Nahen und Mittleren Osten tätig wird. Wolfowitz hat jetzt zum Amtsantritt Afrika zum Schwerpunkt erklärt. Er hemmt jetzt dieser Schachzug etwas Ihre Sorgen bezüglich der US-Regierungsnähe oder wie bewerten Sie jetzt den Zug?
Also erstmal muss man sagen, dass er ja viel erklären kann. Er hat ja auch angekündigt, er wird nächsten Monat nach Afrika reisen und es mag ja sein, dass er da auch sein Herz entdeckt hat. Faktisch ist aber nach wie vor auch in Afrika der Fall, dass es viele Ölreserven gibt. Und das natürlich auch ist ein sehr großes Interesse, nicht nur der USA im Übrigen, sondern auch der europäischen Länder gibt, diesen Zugang zu haben. Und man muss, was jetzt zum Beispiel den Schuldenerlass betrifft, Afrika hat nach wie vor gigantisch untragbare Schulden. Und es mag sein, dass Wolfowitz da viel verspricht, aber faktisch ist ja der Schuldenerlass, der ja jetzt schon seit über einem Jahr in der Diskussion ist, und das hat ja Wolfowitz auch stark gemacht, er will ja jetzt den G8-Gipfel auch sozusagen zu einem großen Gipfel machen oder mit dazu beitragen, dass der Schuldenerlass nach vorne gebracht wird. Es gibt im Moment keine Einigung auf einen Schuldenerlass. Es gibt immer noch transatlantische Konflikte über das Ausmaß des Schuldenerlasses und wie die Verfahren sind, welche Schulden man genau erlässt. Und da muss man sagen, kann er viel versprechen. In der Frage hat der Präsident der Weltbank nicht so viel Einfluss, sondern eher die Gläubigernationen gefragt. Und ich denke, da muss man erstmal abwarten, was er wirklich konkret vorhat.
Unter der Leitung von Paul Wolfowitz wird jetzt die Weltbank wohl ihren Kurs der marktradikalen und wirtschaftsliberalen Auflagen an die Schuldenländer verschärfen. Mhm. Allgemein ist die entwicklungspolitische Realität der Weltbank von der Armutsbekämpfung noch weit entfernt, sage ich mal. Mhm. Wo sehen Sie da vielleicht noch Lösungsansätze, dass die Weltbank jetzt ihrer eigentlichen Aufgabe gerecht wird?
Naja, erstmal muss die Weltbank demokratischer werden. Das ist ganz entscheidend. Das heißt, dass sie sich öffnet gegenüber den Interessen und Wünschen von Entwicklungs- und Schwellenländern. Das heißt, dass es einer wirklichen Reform hinsichtlich der Stimmrechtsverteilung gibt in der Weltbank. Das heißt, dass es ein Gleichgewicht zwischen Schuldner- und Gläubigerländern gibt. Im Moment ist es ja so, dass die Gläubigerländer absolut das Sagen haben, damit dann auch sozusagen Konditionalitäten durchdrücken können, was zum Beispiel Marktöffnung betrifft, was Privatisierung betrifft, Zugang also von ausländischen Investoren in die Länder, die oftmals viel stärker sozusagen im Interesse von den Großunternehmen, sozusagen den transnationalen Konzernen ist. Und dann muss die Weltbank als weiteren Punkt natürlich endlich ihre eigenen umwelt- und ökologischen Standards ernst nehmen, auf die sie sich verpflichtet hat. Denn es gibt ja sozusagen, es gab vor kurzem eine Entscheidung eines großen Staudamms in Laos, wo die Weltbank selbst ihre eigenen Standards unterläuft. Und das ist eine große, sage ich mal, Doppelmoral, die bei der Weltbank sozusagen nach wie vor eine Praxis hat, dass man einerseits für sich in Anspruch nimmt, Armutsbekämpfung zu betreiben, demokratisch zu sein, rechenschaftspflichtig zu sein, aber in der konkreten Praxis dies eben sehr stark vernachlässigt. Und da reicht es nicht allein, kleine Reformen zu haben, sondern da muss man wirklich tiefgreifende Rechtschaffenheitsstandards einführen in der Weltbank. Und da besteht der Weltbank noch eines bevor.